Hallo und herzlich willkommen bei AWD, dem Austrian Wrestling Talk. Heute ist es wieder mal Zeit für AEW Dynamite, die Review zur Ausgabe vom 31. März. Mein Name ist Chris und mit mir, wie immer mit dabei, der Jan. Servus.
Hello guys, endlich geht es wieder los. Endlich ist es wieder Donnerstag und das heißt bei uns immer AEW Dynamite Review.
Ja, die letzte Dynamite Review auf diesem Kanal, Jan.
April.
Ja, Aufnahmedatum, der 1. April.
Ich habe jetzt überlegen müssen.
Aber man kann es so nehmen, es ist tatsächlich die letzte Dynamite-Review hier auf dem Kanal vor der WrestleMania-Woche. Da bekommt ihr zu Monday Night Raw, zu NXT Takeover Standard Deliver, Night 1 und Night 2, beide Nächte eine extra Review. Aber wir werden eine WrestleMania-Preview machen. Night 1, Night 2, auch das extra Raw auf der Mania, volle Programm, aber auch Dynamite nächste Woche natürlich. Von dem her starten wir jetzt mal rein, bevor wir zur Konkurrenz gehen nächste Woche, mit Christian Cage. Den kennen wir von der WWE, hat vor 7 Jahren sein letztes Singles-Match bestritten, auf das ging Jim Ross auch ein, sowie seinen neuen Tag-Team-Title, also man erkennt die WWE auch bei AEW an. Und ja, Frankie Kazarian, das Match wurde letzte Woche mit diesem Backstage-Segment aufgebaut und es ging ziemlich lange, oder?
Ja, es ging fast 17 Minuten und ich fand dieses Match großartig und ich muss einen Mann loben und das war Frankie Kazarian, der dieses Match leitete. Ich habe noch nie bei einem Match, bei unseren Reviews, so viele Notizen gemacht wie bei diesem Match. Und das ist jetzt kein April-Scherz. Ich war da wirklich am Schreiben. Ich habe da wirklich auf die Kommentare der Kommentatoren gehört. Die kennen sich schon seit 13,5 Jahren und haben sich seit 13,5 Jahren, also seit 20 Jahren kennen sie sich und seit 13,5 Jahren waren sie nicht mehr gegeneinander im Ring. Aber da hat man schon gemerkt, wie die Chemie eigentlich da war. Christian war schon ein bisschen müde, oder? Im Match.
Ja, man hat es also, dann schon gemerkt, dass er den Ringrost erst ablenken muss, aber genau für das war das Match gut. Und auch die Länge, das hat einfach perfekt so gepasst.
Ja, voll. Und ich finde diese Schläge von Frankie Kazarian, die waren so hart durchgezogen. Christian hat so viel Spaß gehabt, das habe ich gemerkt. Also, auf Frankie Kazarian, der könnte für mich dann auch irgendwann einmal einen Push kriegen. Für den TNT-Title oder so.
Ja, das wurde also, ja auch erwähnt, dass der eine 11-0-Serie hat und generell die meisten Siege im ganzen AEW-Roster, sprich mehr als ein Kenny Omega oder Jon Moxley, durch seine Dark-Auftritte.
Ja, ich würde es wirklich feiern, weil es war mal ein anderer Opener. Es war mal keine Superkick-Party oder ein Spotfest oder irgendwas. Es war einfach ein reines Wrestling-Match mit dem richtigen Gewinner. Natürlich, man will Christian Cage bringen, präsentieren. Nach dem Comeback wäre er dumm, wenn der jetzt verloren hätte mit seinen Shirt, mit seinen Slogan. Aber er zeigte dann auch einen geilen Frog Splash. Dann gab es diese 3 Ansätze zum Kill Switch, der was erwähnt wurde. Der wurde ja der ersten Ausgabe wird ja Unprettier gesagt. Aber scheinbar dürfen die das jetzt sagen.
Ja, haben sie es ja also 5 oder 6 Mal erwähnt.
Ja, voll. Ewigkeiten. Aber das tun sie auch, weil viele der jungen Zuschauer Christian Cage nicht kennen. Ich glaube, das wollten sie denen ins Gehirn reinblößen oder so. Ja, aber wir können das abhaken. Es war ein geiles Match und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie würdest du nach fast 10 oder 12 Jahren nicht mehr im Ring sein? Würdest du auch so in Shape sein oder so?
Ja, schon krass. Ja, auch Edge, bei dem war es ja komplett gestört, wie der damals abgetreten ist, zu dem er jetzt ausschaut. Also die beiden haben da über die Jahre schon wirklich sehr, sehr aufgebaut an Muskeln und vor allem in dem Alter, ich will jetzt nicht sagen, dass er alt ist, für die älteren Zuhörer, ja. Aber na, das ist wirklich super.
Na, kann man nur unterstreichen, einfach ein Top-Opener.
Ja, kann ich nichts hinzufügen eigentlich, außer seine Theme. Ich habe am Anfang nicht gewusst, wer jetzt reinkommt, muss ich zugeben.
Ich habe nur diese Nummern gesehen, die was runterkommen, diese violetten. Da hatte ich sofort gewusst. Mit der Theme komme ich auch noch nicht klar.
Ja, über Themes werden wir dann später auch noch sprechen. Auf jeden Fall. Wir sahen eine Promo von Darby Allin, beziehungsweise ein ein Segment, ein Video an der Seite des Dingers und es war gerichtet an Big Money Matt Hardy. Es war schwarz-weiß gehalten und sah eine Puppe mit dem Gesicht von Matt Hardy drauf und die wurde dann am Ende, wie Matt Hardys ehemaliger Partner Bray Wyatt, einfach angezündet. In welche Richtung gehen wir denn da jetzt? Letzte Woche war ja noch Lance Archer und Sting so die große Nummer.
Ja, ich bin froh, dass einfach nicht wieder irgendwo Tess oder so aufgetaucht ist. Das hat mir wieder mal... ich habe jedes Mal Angst bei so einem Segment, dass Tess oder so kommt. Nein, ich... War ein cooles Segment, aber ich weiß nicht, warum Lance Archer jetzt nicht da war. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich fand's cool, das Segment, aber für mich hat es nur keinen Sinn gemacht, wenn man was anderes wieder aufbaut jetzt da, was man schon angefangen hat.
Ja, Sting gegen Lance Archer und Darby Allin gegen Matt Hardy, so kann man sich jetzt vorstellen. Ja, weiß nicht, Matt Hardy vielleicht sogar als D&D Champion am Ende des Tages, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr verwoben, die ganzen Storylines. Muss man schauen Richtung Double or Nothing, wohin sich das alles entwickelt. Aber war gut geschnitten, das Video hat schon gepasst jetzt einmal fürs Erste. Danach sahen wir den Card Rundown, bevor es weiterging mit dem nächsten Video. Und zwar sahen wir wieder einmal Jade Cargill, die ja, sich heiß macht, ihre Person, und ein paar Worte wieder an Red Velvet rüberschmiss. Und dann gingen wir auch schon weiter ins Match, ins zweite des Abends. Exhibition Singles Match mit dem Guest Referee Arn Anderson. Die komplette Nightmare Family war um den Ring versammelt. Und Exhibition Match, zur Erklärung, das ist ein Match, wo die Finisher und so weiter nur angedeutet werden, sprich es wird dann nicht durchgezogen und da gab es auch im Match dann die ein oder andere Situation, wo zum Beispiel Cody Rhodes auf den Kopf von QT Marshall treten hätte können, aber das dann nicht gemacht hat. Die beiden sind ja gute, langjährige Freunde eigentlich, Jan.
Ja, zu diesem Match, ja, ich war mal verwirrt am Anfang. QT Marshall war einfach im Ring dann, ohne Entrance.
Hat JR auch direkt angesprochen, wo JR ist der Entrance für QT?
Ja, wo ist ein Entrance? Ich glaube, das war wirklich eine echte Reaktion von JR. Einfach so richtig geil. Ja, nochmal zu Codys Film. Ich hasse sie noch immer. Ich kann Snoop Dogg nicht mehr haben mit Holy Moly am Anfang. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber das Match für mich wirklich gut gewesen von der Storyline. Aber was dann passierte? Die Attacke an, ja, Arn Anderson. Und dann dachte ich mir, holy, der hat einen schönen Bump eingesteckt. Das ist ein schöner Schlag.
Hat sich gut fallen lassen.
Ja, mega. Da sieht man, der hat es noch immer drauf. Und dann gibt es ein neues Stable. Und ich habe mir nur gedacht, oh, noch ein Stable. Und ein ganz interessantes Stable, finde ich, oder? Von den Namen her. Ich kann es einmal, glaube ich, jetzt in den Raum werfen mit Adam Soloff, das ist der Ex-Freund von Bayley übrigens, Anthony Ogogo, das ist ja dieser ehemalige Boxer aus UK, ja, und dieser Conorado, oder wie er heißt?
Nick Conorado, ja. Den find ich vom Look aber interessant irgendwie, keine Ahnung warum, aber irgendwie sagt er mir zu.
Ja, also ich finde das richtig cool, dass Anthony Ogogo endlich einmal von AEW Dark vom Mikrofon weg ist und jetzt im Ring was zeigen darf. Ich glaube, der hat was drauf.
Also die Schüler der Nightmare Factory stellen sich gegen die Lehrer. Also, finde ich interessant, vor allem, weil die eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ich schaue keinen Dark, muss ich ehrlich zugeben, aber ob die da jetzt ein paar Siege eingefahren haben. Weißt du da zufällig was, aber...
Leider, ich verfolge Dark seit einem Monat
oder 2 Monaten. Es ist einfach zu viel mit Dark und Dark Elevation. Es sind 32 Matches auf 2 Tage. Ich glaube, da sei es verziehen, dass wir nicht alle Ergebnisse auf dem Schirm haben.
Auf jeden Fall.
Aber es ist auch egal, wenn die nicht aufgebaut sind. Das macht es umso interessanter. Jetzt einmal war es so nicht offensichtlich. QT Marshall, den Split, den hat man ja schon seit Revolution kommen gesehen. Aber dass das jetzt so aufgebaut wird, ja, kann man gerne machen. Cody und Penta, weiß nicht, ob man das jetzt vergessen hat, oder die sind ja dann auch noch mit Kenny und so in einer Story. Es ist schon schwierig, alles zu verfolgen und zu verstehen aktuell, finde ich.
Ja, Kenny Omega hat auch, glaube ich, 4 Storylines, haben wir letzte Woche schon erwähnt. am Laufen. ja, und ich habe ganz groß eigentlich aufgeschrieben, was ist eigentlich mit einem Trios Tag Team Title oder Trios Team Title oder so, weil es gibt so viele ich weiß, du bist der größte Fan. Oh Gott, ich weiß einfach nicht. Es wird aber schon überfällig, oder? Dass so ein Title kommen muss.
Ja, es gab ein nettes Detail bei dieser Ausgabe. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, weil du das ansprichst, aber die Matches heißen nämlich jetzt wirklich Trios Match und nicht mehr Six-Man Tag Team Match.
Ich glaube schon seit 2 Wochen.
Okay, ist mir jetzt diese Woche aufgefallen, von dem her, das könnte so ein kleiner Hinweis sein, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja, ich bin natürlich der allergrößte Fan davon jetzt schon.
Ja, aber ich war da ein ganz großer Fan von QT Marshall in diesem Match, weil was er dann eigentlich machte, diese harten Attacken, dieser Piledriver, also QT Marshall zeigt endlich Personality, also die Persönlichkeit kommt einfach mal raus. Weiß nicht, findest du das auch?
Ja, auch wie er am Anfang nur zugeschaut hat, wo die alle getörnt sind, die drei. Es hat mich irgendwie erinnert an Brody Lee damals mit der Dark Order. Der hat sich das einfach von draußen angeschaut, das wie so der Anführer. Das war sehr, sehr interessant, finde ich.
Ja, mega interessant. Also ich finde es mega, mega geil. Also ich bin ein großer Fan von dieser Storyline. Weiß nicht warum.
Ja, aber es kam also nichts irgendwie, es war überraschend und Überraschungen sind dann meistens gut am Ende des Tages.
Ja, und QT Marshall, der hat Erfahrung, der weiß, wie man wrestelt. Und ich glaube, diese Jungen, die was da alle dabei sind in dieser Nightmare Factory, auch, man muss auch diesen Jungen sagen, diesen 21-Jährigen von Codys Seite.
Lee Johnson.
Lee Johnson, danke. Der hat ja auch mega viel Potenzial.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, nach der Attacke gegen Cody kam ja noch Red Velvet raus.
Ja, davor, Gott sei Dank, weil ansonsten wäre ja Cody geköpft geworden von QT Marshall. Ja. Ich habe zuerst geglaubt, dass tatsächlich dass das Brandy ist, nämlich.
Ja, ich auch.
Das habe ich sofort an dich gedacht, weil du noch einmal erwähnt hast, damals vor dem Match, dass die Ähnlichkeiten zu Brandy Rhodes hat. Da habe ich gedacht, die schwangere Brandy lauft da jetzt raus im ersten Moment. Ja.
Sie hat ein bisschen Ähnlichkeit, aber sie wird immer besser, Red Velvet. Ich hatte nichts von dieser straight from out of Mama's Kitchen Gimmick. Aber irgendwie gefällt sie mir so mit dem ernsthaften Charakter, die ist ja auch noch ziemlich jung. Und ich glaube, in der ist noch viel Potenzial drinnen.
Ja, hat ja das erwähnte Programm mit Jade Cargill. Da geht alles in die richtige Richtung. In die andere Richtung geht es mit Scorpio Sky und Ethan Page, nämlich Richtung Dark Elevation. Eine Videopromo hat da ihr nächstes Tag Team Match gegen diese Dell Brothers gehypt. Wird halt eines von 16 Matches am Montag sein, schätze ich einmal. Ja. Wenigstens greift man es irgendwie auf.
Ja, hey, ich will nur eines sagen. Warum tut man plötzlich Scorpion Sky und Ethan Page zusammen? Es war so fucking random schon wieder.
Ich habe auch geglaubt, dass sie irgendwie gegeneinander ein Match haben, dass er so gecuttet ist, dass der eine den Teil redet, der andere den und dann ergibt sich irgendwie so eine Fehde oder keine Ahnung. Und dann sitzen die da nebeneinander. Ja, komplett komisch.
So verwirrend aufgebaut. Ich sage so, Scorpion Sky, okay, die haben ein Match gegeneinander. Cool, ja. Auf einmal sitzen sie so nebeneinander. Karate King is back oder so. Ah, keine Ahnung, ich kann ihn noch immer nicht ernst nehmen, Ethan Page.
Ja, wenn Scorpio Sky gegen Ethan Page das für Elevation, weil das ist ein ziemlich starker Main Event, aber das Tag Team ist ja nicht so, als hätte man nicht genug. Ich sag's, glaube ich, jede Woche irgendwie, es kommt immer ein neues Tag Team dazu.
Ja.
Ja, wir gehen weiter zu wir haben ja noch einen Backstage, da ging es ja nochmal weiter mit einem Interview von Dasha mit Red Velvet. Da kam Jade Cargill und griff die junge Dame noch einmal an. Also, wie erwähnt, das wird dann auch weiter aufgebaut.
Aber super Selling von Red Velvet.
Ja, die ist also ziemlich gut geflogen.
Ja, voll gut gesellt und wie gesagt, Jade Cargill ist sowieso ein Star. Ich weiß, dass die in den nächsten Jahren sicher Deck-Team World Championship. Ja, komm, jetzt warst du mich fertig schon mit diesem scheiß Deck-Team. So, wir gehen weiter zu John Moxley, oder?
Ja, John Moxley wieder mal mit einer tollen Promo in Richtung diesen Cesar Bononi-Typen. Den hat er aber gelobt eigentlich. Der hat gemeint, ja, schaut aus, wie er dieser Baywatch-Typ, mit dem kann Tony Khan noch viel Geld verdienen. War auch eine interessante Line. Auch Richtung Young Bucks hat er noch einmal, wie schon letzte Woche an der Seite von Eddie Kingston erwähnt, die mag er einfach nicht, die zwei Burschen. Und dann ging es auch schon rein ins Match. Ich dachte, es wird eher ein Squash, aber es war dann doch ein 8- oder 9-Minuten-Match. Und dieser Cesar Bononi, mit dem hat man vielleicht ja doch was vor, begleitet von Ziggler's Bruder Ryan Nemeth und J.D. Drake. J.D. Drake übrigens nächste Woche D&D-Title-Match gegen Darby Allin, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber jetzt mal zu John Moxley. Gewonnen hat er das Match, aber hat ziemlich lang gedauert, oder?
Ja, Cesar Bononi einmal besser aufgebaut. Ich kann mit ihm noch immer nichts anfangen. Gar nicht. Für mich wirkt er so blass im Ring. Für den Körperbau irgendwie ein bisschen limitiert. Ich sah ihn ja ein paar Mal bei NXT. Ich glaube, da hieß er nur Cesar Bononi, wirklich, nicht nur Cesar. Und muss ich nachschauen auch. Keine Ahnung, ich habe geglaubt, ja, 2-Minuten-Match passt. Ja, 7-Minuten-Match, da tat sich Mox schon schwer und er gewann aber durch einen Joke, nicht durch diesen Finisher von ihm. Hat den Fraß ja Ryan Nemeth, Dolph Ziggler's Bruder, er schaut ja aus, wirklich aus wie Dolph Ziggler, oder?
Wirklich zum Verwechseln ähnlich fast. Außer die Frisur, obwohl Dolph Ziggler hat ja auch mal etwas kürzere Haare gehabt, kurz. Da hat er original so ausgeschaut.
Aber zurück nochmal zu G.D. Drake. Ach, der schaut irgendwie aus wie so ein Impact-Wrestler, oder?
Das shootet da direkt raus gegen Impact. Ja, ich habe echt keine, ich weiß nicht, ich habe den noch nie gesehen im Ring tatsächlich. Ich kann überhaupt nichts sagen. Nächste Woche dann in der Review, da können wir über J.D. Drake dann mehr sprechen. Ja, denn diesen Joke, den hat John Moxley schon einmal ausgepackt gegen Brian Cage damals, wo Taz das Handtuch warf im Title-Match.
Genau. Da hat es ja schon angefangen und das griffen sie dann nicht so auf und jetzt geht es weiter. Und David hat gestern, wir haben es ein bisschen zusammen angeschaut, live, was gesagt, was ich mir gedacht habe und dachte mir, hey, du denkst das Gleiche wie ich. John Moxes jetziger Charakter entwickelt sich wieder in die Richtung von Dean Ambrose. Findest du das auch?
Nein, würde ich jetzt nicht so sagen eigentlich. Aber ich verstehe nicht, warum er jetzt eigentlich noch da ist. Ich habe halt schon abgeschlossen damit, dass er nach diesem Titelmatch in die Babypause geht. Von dem her eher schwierig, dass er überhaupt da ist aktuell. Und ich sehe jetzt nicht den großen Mehrwert. Die ein, zwei Wochen nach dem verpatzten Ende von Revolution, da hat das komplett Sinn gemacht. Aber jetzt, ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Naja, nächste Woche sehen wir ihn aber wieder in Action. Darauf kommen wir auch später zu sprechen. Aber warum siehst du eigentlich, dass er wie Dean Ambrose jetzt wirkt? Wäre interessant.
Weißt du, jetzt der Style von den Interviews, von diesen Interviews her, die Mimik, die er jetzt plötzlich wieder hat und diese bisschen diese Comedy-Schiene, die er wieder einfährt mit Eddie Kingston, das hat mir schon ein bisschen mehr gezeigt, aha, da wird wieder mehr Dean Ambrose. Also wie er war jetzt nicht mehr so dieser Deathmatch, John Moxley, Champion. Ganz, ganz schwer aber ich habe da so Flashbacks gehabt gestern. Und David dachte dann das Gleiche. Ganz interessant. Aber wir können das vielleicht einmal in der Ringecke aufgreifen.
Ja, kann man auch gerne sprechen darüber. Können auch eine Instagram-Umfrage machen. Wäre auch sehr interessant. Kommen ja auch immer einige Meinungen von euch rein. Oder auch bei YouTube kommentieren, wie ihr gerne möchtet. Ja, Brian Cage habe ich vorher angesprochen. Den sahen wir jetzt gemeinsam mit seinem Team Taz, mit Hook, Ricky Starks und Will Hobbs. Und eigentlich haben sie wieder viel geredet und nichts gesagt, außer dass Team Taz fein ist, wer auch immer das glauben mag.
Null. Man sah fucking Hook mit seinem Scheiß-Handy spielen die ganze Zeit. So abgelenkt die ganze Zeit. Irgendwas mit seinem Tank-Talk, mit seiner, ja, ich bin jetzt auch nicht der Muskulöse, aber er ist nicht mal irgendwie, dass er irgendwie ausschaut, dass er wrestelt. Und keine Ahnung, es hat dann noch der Will Hobbs. Der, was einfach dumm in der Gegend rumschaut. Der Einzige, was da wie ein Star wirkt, ist Ricky Starks dabei. Und das ist traurig für Brian Cage.
Schwierig, ja. Ja, reden wir, glaube ich, auch nicht mehr drüber. Wird sicher nächste Woche wieder so ein kurzes Segment sein. Wenn wir wieder aufgreifen, natürlich. Backstage ging es aber weiter, und zwar mit MJF und seiner Pinnacle-Gruppierung. Die waren im Raum des Inner Circle, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und in dem Moment, wo ich diese Notiz fertig geschrieben habe, machte die Tür des Styling Rooms oder des Bades auf, wie auch immer. Und wer stand dann dort drinnen? Chris Jericho und seine Boys vom Inner Circle.
Klopf, klopf.
Wer ist da? Ja.
Chris Jericho, you bloody idiot. No. Ah, Herz sein müssen. Lange Vorbereitung. Genial, ich habe gefeiert. Jericho auf einmal wieder in Shape, scheinbar, in 2 Wochen. Muss man sagen, er schaut fit aus wie jemals zuvor, die letzten 3 Wochen.
Aber auch sein Look mega geil gewesen.
Ja, Forrest hat schon mega gewirkt. Auch Santana und Ortiz fand ich mega geil, wie die dann den Stuhl abgebrochen haben. Also Santana, und dann sagt er, oh, scheiß drauf, jetzt habe ich halt eine Waffe. Also so richtige New York Broncos Schläger, und dann auch Sammy Guevara sehr ernst. Also war sowas von verdammt gut. Aber was war eigentlich das Geschenk vom NGF?
Ja, der, glaube ich, einen Anzug will er schneidern lassen, da hat er die Farbsegmente damit gehabt, ausgerollt. Ja, aber was auch interessant war, sie wollten eigentlich weglaufen, und dann stand Jake Hager da. Aber bevor wir darüber sprechen, die wollten weglaufen. Ich habe geglaubt, das ist der Pinnacle, der Gipfel des Eisbergs, die besten, was es gibt. Warum laufen die dann weg? Sehr, sehr interessant.
Sehr, sehr feig dann wieder dargestellt, ja. MJ natürlich. Ja. Ja, er fraß dann eh das Klo, also er musste dann aus. Dieses Segment hat 4 Minuten gedauert. Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich habe es genossen, steht auf meinem Zettel. Und es war einfach so was von genial. Auch mit der Eiswanne, die wirklich darstellt. Bei Dark sieht man das, bei Being the Lead sieht man die meistens da stehen. Mhm. Ich habe gewusst, dass da irgendwer reinfliegt. Und das muss ja saukalt sein. Also, Hut ab. Und der zum Schluss bei diesem Segment dann eben die Klo-Attacke, das habe ich so gefeiert. Aber wie es dann mit dem Inner Circle jetzt so in der weitergeht, ich weiß es nicht. Aber ich wäre so für so ein Wargames-Match oder so irgendwas, Blood and Guns bei All Out oder All In, was jetzt kommt.
Double or Nothing ist das nächste dann am Ende Mai.
Ja.
Ja.
Also es ist so ein bisschen schwierig.
Könnte man gerne bringen von mir aus. Ja, Jericho und MJF, die prügeln sich eben. MJF fraß die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Sammy Guevara, der zerlegte Sean Spears. Props gehen raus, Sammy. Und das Cut von Cash Wheeler, das war ziemlich heftig. Man hat es gar nicht so stark gesehen eigentlich, aber er hat dann auch ein Bild gepostet. Ich glaube, AEW, ich weiß nicht, irgendwer hat das Bild auf jeden Fall gepostet. Boah, war schon ziemlich tief, die Wunde.
Sehr, sehr tief sogar, ja. Aber das hat das wieder sehr authentisch gemacht. Und ich fand dann cool, dass der Inner Circle einfach das Pinnacle-Logo runtergetan hat und dann, hey, this is our house, geht weg.
Ja, das Schlimmste steht ja noch bevor, meiden sie dann am Ende. Ja, wird davon gespannt sein, denke ich. Blut sahen wir auch davor übrigens mit Dustin Rhodes schon bei der Nightmare-Geschichte. Also zweimal Blut wieder gesehen in dieser Show. Darf man ja auch nicht verschweigen eigentlich. Ist ja eine große Sache. Es ging weiter mit dem Backstage-Moped Nummer 1, Alex Morris. Der hatte die Young Bucks bei sich. Und da das dein Lieblingsmann ist, was haben sie denn so gesprochen?
Ja, auch zu Alex Marvez nochmal. Du weißt, dass bei Matt Riddle gibt es ja diese Geräusche. Warum filmen die sie einfach nicht bei Alex Marvez an? Ich würde so feiern. Alex Marvez aus dem Nichts. Aber oh mein Gott, das geht so persönlich. Und man merkt schon, ich muss gleich mit einmal Nick Jackson sowas von kritisieren. Der hat gar nichts zu sagen. Der muss am Mikrofon so scheiße sein, oder?
Der ist direkt dann abmarschiert.
Matt Jackson wirkt wie ein Star.
Ja.
Und Nick Jackson leider überhaupt nicht. Der kann wresteln, das kann er, kann es nicht abstreiten. Nur von der Mimik wirkt er eingeschlafen. Und auch bei der Kamera. Er weiß nicht, wo die Kamera steht. Also er ist immer nur da irgendwie, oder?
Ja, Matt auf jeden Fall der Star, der unterhielt sich dann auch mit Don Callis, der daherkam. Und ich muss vorweg schon mal sagen, das war von mir aus gesehen die beste Don Callis-Promo, die er bisher abgeliefert hat bei AEW.
Ja, auf jeden Fall. Don Callis sowieso jede Promo. Der Typ ist so stark. Es gibt nicht, der verkörpert, ich glaube, das ist echt so. Du kannst nicht so das Arschloch so verkörpern.
Nein, ich glaube, das ist schon ein guter Mann, aber die Art und Weise, wie er spricht, die ist ja auch schon einzigartig und ich glaube, die hat er auch privat und wirklich so.
Ja, ich glaube, er ist ein wirklich smarter Mann, also der ist wirklich intelligent, man merkt das ja auch. Ich fand die Ohrfeige dann auch sehr gut, also das geht in diese Schiene rein. Nur mein Problem ist für das Ganze, Kenny Omega soll sich um eine Sache konzentrieren. Wenn die das jetzt so umbauen, dass Kenny Omega, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht diese Woche, Kenny Omega wirklich an mehreren Sachen dann zerfällt irgendwie und dann irgendwann den Titel peinlich verliert oder so.
Guter Punkt, ja.
Das ist richtig geil. Also, ja, da dürfen wir gespannt sein, was da passiert. Und Don Kelly ist echt, ich habe da wieder zugehört und wirklich, ich hätte mir liebst ein Popcorn gemacht. Ist immer geil.
Ja, die Worte waren ja sehr persönlich. Da geht es um Familie. Das meinte auch Don Callis. Kenny ist meine Familie. Und Matt und Nick haben letzte Woche sein Herz gebrochen, eben indem sie gingen. Kenny hat sich ja für die Young Bucks und nicht für AEW entschieden. Dann gab es auch eben wie die von dir erwähnte Ohrfeige von Don Callis. Und Matt, der hat zwischendurch schon ein wenig überlegt. Das hat fast ein wenig geknistert. Das war sehr interessant, aber ich glaube, am Ende des Tages weiß man wieder nicht mehr als zuvor, in welche Richtung das gehen sollte.
Wir dürfen gespannt sein auf nächste Woche Dynamite.
Auf jeden Fall, ja, zwischen den ganzen WWE-Geschichten ein wenig Dynamite. Ich glaube, das wird nicht schaden.
Nein, ich glaube auch.
Auch Matchqualität nicht, ja, auf jeden Fall. Auch nicht schaden tut Alex Abrahantes mittlerweile, der vielleicht ehemaliger spanischer Kommentator, keine Ahnung. Der Dolmetscher für Pendel Cerro Miedo mittlerweile. Und da gibt es jetzt tatsächlich das Shirt mit Penta Says. Ich habe es letzte Woche den Spruch noch so gelobt. Diese Woche gibt es schon das Shirt zu bestellen im Shop. Auch genial. Ja, ich gab ein paar Worte an Kenny Omega. Es stand ja ein Trios-Match an. Ich glaube, so heißt es jetzt wirklich. Ich nenne es weiter ein Six-Man Tag Team Match. Vorerst einmal Kenny Omega und die Good Brothers, Carl Anderson und Doc Gallows gegen die Lucha Bros, Bandera Cero Miedo mit Ray Phoenix und dem Laredo Kid. Und am Anfang, die ersten 5 Minuten, habe ich meine ganzen Notizen umschreiben müssen, denn ich habe Ray Phoenix und den Laredo Kid einfach verwechselt.
Ja, bei Laredo Kid ist es so, der hat diese spitze Maske. Darum ist es sehr einfach, die auseinanderzuhalten für mich.
Ja, aber die Ring Gear, die war eben bei Penta schwarz-gold. Bei Laredo Kid war sie auch schwarz-gold und Ray Phoenix schwarz-grau. Und deshalb bin ich irgendwie dann komplett verwirrt auf einmal.
Aber nochmal zu Laredo Kid. Der Typ ist so gut. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der geht auch schon auf die 35 leider. Und heute erfahren, dass er nach Mexiko wieder zurückgeht. Aber für AEW ist immer eine Tür offen. Schade, dass die nicht unter Vertrag nehmen. Das hätte ein richtig geiles Stable werden können. Da finde ich besser als Lince Dorado, also die Lucha House Party. Auf jeden Fall, die kann man ernster nehmen, oder?
Also in Ring ist Lucha House Party halt schon mega Weltklasse, aber ja, von der Rolle, ich glaube, da braucht man gar nicht sprechen, leider.
Nein, ich fand das Match geil. Es ging rund und drüber. Auch Carl Anderson und Doc Gallows haben eine tolle Rolle gemacht. Mir fiel auf am Anfang, dir vielleicht auch. Don Callis kam mit 2 Titeln raus. Einmal mit dem AAA-Titel, den Kenny Omega gegen Laredo Kid gewann, zufälligerweise. Also ging auch ein bisschen persönlich. Und dass Carl Anderson und Doc Gallis den Impact-Title verloren hat, das habe ich nicht gewusst. Weißt du, gegen wen haben die verloren, weißt du das?
Nein, ich bin aktuell überhaupt nicht drinnen bei Impact, muss ich gestehen. Also mir sagt es halt einfach nicht zu, dass da überhaupt gar keine Reaktion sind, das tun halt völlig im Turnhallen-Feeling, ich mag es einfach nicht und darum verfolge ich auch keinen Impact, von dem her keine Ahnung leider.
Ja, sag ich, ich weiß es auch nicht, ich will jetzt gar nicht nachschauen, mir interessiert es einfach nicht. Ja, 14 Minuten ging das Match, cooles Spotfest, geile Aktionen und Kenny Omega gewann dann gegen einen, ich glaube, er hat dann Laredo Kid gepinnt, ja genau. Ich habe ja auch jetzt aufgeschrieben, dass er Ray Phoenix gepinnt hat. Laredo Kid gepinnt nach dem One-Winged Angel. Ich liebe diesen Finisher.
Ja, hat er auch gut gekontert. Ich glaube, es war dann Ray Phoenix davor. Ich habe jetzt echt gar keine Ahnung schon mehr. Ich glaube, Ray Phoenix hat ihn vorher gekontert mit der Head Scissor. Die war ziemlich cool. Ja, Start war stark. Nur dann zwischendurch hat es mich ein wenig verloren. Da habe ich mir dann aufgeschrieben, er hat seine WWE Ring Gear übrigens angehabt. Hast du das gesehen? Mit Big L, Big LG.
Na wirklich?
Ja, wirklich.
Oh, wow. Geil.
Ja, das habe ich mir dann noch notieren müssen. Ansonsten, ja, Six-Man Tag Team Action, halt, das ist. Vereinzelte Spots waren cool. Generell Lucha Brothers, Omega, da kannst du nicht viel falsch machen an sich, aber es hat mich jetzt nicht so gecatcht wie andere Sachen in der Show, muss ich sagen.
Ja, und mich hat es aber auch nicht gecatcht. Ich musste diesen Übergang machen, was dann danach passierte. Dann kam Moxley raus und ich dachte mir nur, ja, hol noch ein paar Leute raus. Nächste Woche gibt es wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match.
So soll es auch kommen dann am Ende des Tages. Die Young Bucks kommen raus. Alle lehnten sich gegen den Ring von außen. Zuerst deuteten sie noch an, ja, kommt rein. Dann kommen sie wirklich rein, dann laufen sie weg. Auch da, ja, eher feig dargestellt. Muss nicht unbedingt sein, finde ich. Ja, auch das Match, also ich bin jetzt nicht gehypt, da sind aber 6 Stars eigentlich, zumindest 4 davon sind AEW Top Stars. Good Brothers sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten und es packt mich einfach nicht und das finde ich schwierig. Das würde mich auch interessieren, die Leute, wie die zu dem Match stehen, ob die da mehr drinnen sein können.
Auf jeden Fall wieder mal ein Thema für die Ringecke und auch für Instagram für eine Umfrage.
Auf jeden Fall. Danach sahen wir Dr. Britt Baker mit Reba. Und ja, die haben eigentlich auch nicht wirklich viel gesagt, außer dass sie sich über Thunder Rosa lustig gemacht haben. Das Unsanctioned Match, das hat ja nicht gezählt, der Sieg. Ja, viel mehr habe ich mir da auch nicht aufgeschrieben.
Ah, schade eigentlich, dass sie nicht irgendwas Relevantes noch dazu jetzt bringen.
Hat mir schade, nicht gefallen. Schade.
Ja, vielleicht wird es noch besser, ich hoffe so.
Ja, Richtung Elevation halt ein kleiner Hype, ja, dass da die Stars geschaffen werden. Ja, keine Ahnung. Auch das nächste Match, Tag Team Action, Nyla Rose und The Bunny mit Matt Hardy, Vicky Guerrero, die Street Profits von AEW, Private Party heißen sie. Bis diese Woche habe ich es mir gemerkt, Jan. Und wer war noch dabei? Butcher und Blade. Also es war wirklich viel los um den Ring. Dann auch die gesamte Dark Order, die kam mit Tai Conti, Hikaru Shida. Ich glaube, da war jetzt kein Manager mehr dabei. Ich habe keine Ahnung, ich war nur mehr verwirrt vor lauter Leuten rund um und im Ring. Es war Wahnsinn. Dann ging es ja auch zur Sache außerhalb. Boah, ich weiß nicht, ich will da gar nicht so viel zum Match sagen. Hast du da ein paar Notizen gemacht?
Ich habe ein paar Notizen gemacht, muss aber ein bisschen umschwenken auf mein privates Leben jetzt, ne? Bevor wir uns die Finger verbrennen an Tai Conti.
Oh.
Ich habe wirklich die Hand verbrüht. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hat vergessen, den Wasserkocher richtig zuzumachen, den Deckel. Und ich wollte mir meinen Tee machen. Und dann kam das heiße Wasser komplett über meine ganze Hand. Nun habe ich eine komplett rote Hand mit Brandblasen. Ja. Oh. So würde es mich auch gehen, wenn ich Tai Conti anfassen könnte. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Auch kein Thema für die Ringe.
Ja, ich wollte einen guten Übergang, aber der war einfach von der Qualität her nicht
gut. Ja, zum Match selbst, zur Qualität. Tai Conti ist natürlich herausgestochen. Hikaru Shida, die ist ja noch immer Frauen-Champion, das muss man ja erwähnen. Ist aber nicht herausgestochen, das kann man auch kritisieren, oder?
Komplett, ich wollte das Gleiche sagen. Tai Conti zeigt sich Woche für Woche besser, ernster. Ich liebe ihre Kicks. Die schauen real aus, weil sie diesen Brasilien Jiu-Jitsu-Style oder so hat. Ja, unglaublich. Dann haben wir ja diese emotionslose Ally im Ring, also der Bunny. Ich muss, wenn ich Bunny schon höre, muss ich immer hey, hey, ho, ho. Na, wurscht. Keine Ahnung.
Jetzt kommt auch noch mit Bad Bunny. Es gerät komplett außer Fugen hier.
Ja, voll. Du, ich bin so scheiß abgelenkt gewesen. Alter, ich weiß nicht, was los ist mit meinen Kraftausdrücken. Es tut mir so leid. Also, es ist Guerrero draußen. Du siehst dann tausend andere Leute und dann siehst du Bunny da mit diesem Candlestick-Schlag, der aber so schlecht durchgezogen war, mit einer Mimik, wo ich mir denke, Alter, wenn du deinen Freund oder deinen Verlobten oder deinen Mann so anschaust, auch zu Hause, keine Ahnung, sie ist einfach, sie hat einfach so ein emotionsloses und unsympathisches Gesicht. Sie ist hübsch, auf jeden Fall, nur keine Ahnung, ich komme mit ihr nicht klar, überhaupt nicht.
Ja, und so schaut der Iconti dann halt auch schlecht aus, nachdem dieser Kenderschlag da reichte, der, wie du sagst, nicht gut platziert war. Ach, es ist schwierig, ich weiß nichts.
Ja, und der Finisher, der Rabbit Hole, habe ich mal aufgeschrieben, weil ich mir denke, wie heißt dann Bad Bunny's Finisher?
Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das Line-Up für nächste Woche, John Moxley und die Young Bucks gegen Kenny Omega und die Good Brothers, ein Trios-Match. Ty Conti gegen den Bunny, das Rematch, das Einzelmatch beziehungsweise, ja, kann man bringen, muss Ty Conti gewinnen. Dann eben TNT Championship, Darby Allin gegen JD Drake und Jurassic Express gegen Bear Country. Ich werde es mir auch nie merken.
Was habe ich gesagt vor 2 Wochen? Dieses Match wird es geben.
Ja, hast du gut gecallt, auf jeden Fall. Und auch den Inner Circle werden wir wieder sehen in der Halle. Werden ein Comeback geben. Danach gab es das Backstage-Segment mit dem Luchasaurus Jungle Boy und Marco Stunt. Ja, war komplett auf Comedy angelegt. Mit dem King Kong-Tattoo von Marco Stunt.
Ja. Ich habe es gefeiert. Zuerst Jungle Boy ernst und dann Luchasaurus, ich glaube, der kommt ernst drüber. Verdammt, der ist nicht ernst drüber gekommen. Ich habe ihn so gefeiert. So, hey, warum hast du kein Dinosaurier um? Keine Ahnung, ich habe es gefeiert.
Deswegen wir eher so BTE-Stuff. Was aber kein BTE-Stuff war, das war das Main Event Arcade Anarchy Match. Da haben wir letzte Woche noch ein paar Witze darüber gemacht. Aber das hat uns dann doch eines Besseren belehrt am Ende, glaube ich. Miro und Kip Sabian mit seiner Frau Penelope Ford an seiner Seite gegen Orange Cassidy und Charles Chucky Taylor. Ja, es war 16 Minuten Action. Am Anfang ging es langsam los. Es war eher so Comedy-lastig und das Match wurde ja über den ganzen Abend, glaube ich, 5 oder 6 Mal links unten in der Ecke angekündigt. Er ist schon ziemlich groß promoted. Und dann war es ein lascher Beginn eher. Ich dachte, was wird das ein Comedy-Kacke hier werden? Aber das Match, das nahm dann richtig Fahrt auf, auch rundherum das Ganze, was aufgebaut war. Es waren Automaten, leider nur aus Karton. Dann war eine Wand mit so Gewinnen, die man ja bei irgendeinem so einem Jahrmarkt-Gewinnspiel halt gewinnen kann, wo dabei steht, für 15.000 Coins gewinnst du den Steel Chair und so weiter. War ziemlich lustig gemacht. Ein AW-Belt hang auch dort. Und das ist interessant, weil den gibt es ja nicht zu kaufen, glaube ich. Vielleicht hat man da ja sogar was geleakt.
Ich glaube, die haben was geleakt und ich fand die Reaktion von Jim Ross so geil. Jim Ross, oh, 15.000 Coins, gibt es einen Chair? Also, ich habe null erwartet, fand das richtig cool, aber die Automaten wurden so günstig dargestellt, wo dieser Mortal Kombat-Automat dann zerstört wurde, mit einfach einem Zettel draufgeklebt und man hat gesehen, dass es aus Pappe ist. Mhm. Auf gut Deutsch sagt, einfach aus Karton. Ja, aber trotzdem, ich war so positiv überrascht, aber ich habe gewusst, dass dieser Air-Hockey-Tisch irgendwie zu Bruch geht. Schon von Anfang an.
Ja, aber dass es so kommt, das hättest du wahrscheinlich, selbst du, was alles voraussagt, nicht geplant.
Nein, ich habe mich mega gefreut, wieder Chris Statlander zu sehen.
Ja, Chris Statlander ist back.
Ja, dieser Move war so gut, so safe und so genial gewirkt. Also Chris Statlander ist in einer mega Shape auf einmal. Und ja, ich fand auch Miro mega gut in diesem Match. Kip Sabian natürlich wieder schrecklich gewesen. Null Hilfe, oder? Der Typ.
Kann ich nur zustimmen, leider.
Aber Orange Cassidy in dieser ernsten Rolle, voll geil. Und was wir vergessen haben, der Theme-Song, Chris.
Ja, ich finde ihn großartig an sich, aber ich glaube, der wird erst richtig wirken, wenn dann die Crowd da war. Ich habe zuerst gerätselt, welcher Song das überhaupt ist. Ich habe zuerst an Denkmal von Wir sind Helden gedacht. Nein, die werden jetzt keinen deutschen Song, denke ich, die Melodie rausnehmen. Dann ist es Where is My Mind, ein guter Song aus den 90ern. Wirklich klasse.
Ja, mega. Also schon wieder mal Rechte gekauft von Tony Khan. Finde ich richtig cool. Sie haben einen super Songmaker übrigens auch auf Instagram, auf Spotify gibt es auch eine coole Playlist von AW Direct. Die haben auch 8-Bit-Songs. Also richtig geil. Also die 8-Bit-Lieder von Thunder Rosa und so. Mega geil. Habe ich heute gehört auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Geklickt. War richtig genial. Aber was sagst du eigentlich zu diesem Orange Cassidy, zu diesem Orange Punch von ihm? Schaut er nicht besser aus als der Superman Punch? Ich glaube, der wirkt besser, oder?
Ja, ist ja ganz das Gleiche eigentlich. Ja, meinst du, es ist an Roman Reigns angelehnt oder
Ja, irgendwie zieht er besser durch, irgendwie Orange Cassidy. Irgendwie schaut er viel
wie?
geiler
Ja, bei
aus, wie ihm.
Cassidy wirkt halt einfach mehr, weil er so klein ist und dann doch irgendwie weit springt. Drum wirkt es geil. Wie beim MMA, das ist ja ein gewöhnlicher Move eigentlich. Bei Roman Reigns, ja, manchmal schaut er auch bei ihm gut aus, kommt auch immer auf die Kamera drauf an. Ja, in dem Fall war es halt auch ziemlich gut. Cassidy gut geflogen, gut geschlagen. Deswegen auch guter Superman bzw. Orange Punch, ja.
Ja, und dann kam eine der coolsten Szenen dieser Woche, vielleicht die coolste, ein weißer Van-Vater vor und ich dachte mir schon wieder, oh, Sue is back. Und ich wusste schon, Trent wird wiederkommen. Ah, dass Trent so in Shape ist auf einmal wieder. Bist du? Also der ist nochmal doppelt breiter geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Schaut sehr gut aus.
Also, ja. Also Sue komplett genial wieder mal. Ein kleines Pussy gab es und dann haut der Trent drauf. Mega geil. Aber vorher gibt es noch, einer der coolsten Szenen war das mit diesem Plüsch-Daddy. Und ich wusste, entweder sind Thumbjacks drinnen und dann kommen Lego-Steine raus. Und ich dachte mir so, ja, das tut schon weh, wenn man auf einen draufsteigt. Ich glaube, jedes Kind, jeder Erwachsene hat das schon einmal miterlebt und ist auf dessen die Lego-Steine
Na,
raufgestiegen.
Jim
Weißt
Ross, glaube
du?
ich, auch gesagt, ja.
Genial.
Ja, darf ich den wirklich nicht nur schätzen, wenn du da jetzt reinfliegst, das tut schon wirklich sehr weh.
Voll. Und dass er selber reinflog, hätte ich mir nicht gedacht. Normal fliegt der Heel rein. Ziemlich oft. War schon unerwartet. Aber ich fand dieses Match richtig gut. Es wurde alles übertroffen. Nur schade fand ich diese Automaten, dass die einfach so gekünstelt wurden. Okay, sie kann ja nicht echte Automaten hin mit Elektronen. Aber trotzdem, es war einfach nichts, oder? War eigentlich nur der Überzug. Fertig.
Ja, es ist schwierig. Wie du sagst, man kann nicht echte hinstellen. Man hat wahrscheinlich eh das Beste dann daraus gemacht, ja. Weil
Einen
das
Top.
Match hat eh nur von seinen großen Momenten profitiert. Zwei Comebacks in 15 Minuten, auch wie Chris Deadlin da zurückgekommen ist, das muss man auch noch kurz erwähnen. Zuerst den Penelope Ford, die Aubrey Edwards aus dem Ring zog, da es den Three Count wahrscheinlich gegeben hätte nach dem Orange Punch. Und dann attackierte Penelope Ford, ich glaube Orange Cassidy, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und dann stand plötzlich Chris Deadlander aus dem Automaten auf. Der Moment war sehr geil und auch im, wie du schon erwähnt hast, wo Sue mit ihrem weißen Van kam und Trent Seven, Trent Seven, ja. Trent natürlich hat einen Ausstieg und sein Busserl bekam. Es waren großartige Momente. Kann man sich gut gehen, das Match ging nur 15 Minuten, aber es passierte so viel. Wir werden jetzt auch nicht alles aufgreifen, alle Moves. Es passierte einfach immer was. Es war dann richtig okay, hat voll Fahrt aufgenommen. Und am Ende eben mit dem Sieg von Orange Cassidy und Chuck Taylor. Auch das richtig oder falsch? Hätte man mit
Komplett.
Miro vielleicht noch was anderes machen müssen? Was ist so deine Einschätzung zum Schluss dann?
Vielleicht irgend so einen Streit anfangen zwischen Miro und Kip Sabian, aber ich glaube, es wird kommen. Jetzt wird es definitiv kommen. Wenn nicht, dann verstehe ich Tony Khan, Cody etc. nicht. Es muss jetzt kommen, es muss dieser Streit, dieser Konflikt zwischen den beiden kommen. Miro einfach superkickt Kip Sabian und die sollen Flitterwochen gehen.
Ja.
Ich call it.
Ja, dort hoffe ich, dass du richtig liegst.
Ja, macht eigentlich Sinn, oder? Was denkst du eigentlich?
Ja, jede Woche jetzt schon kritisiert. Ich hätte auch geglaubt, dass Mira da irgendwie mehr oder weiter turnt gegen Kip Sabian, dass er irgendwie Penelope Ford wieder zum zweiten Mal trifft mit einem Schlag oder vor allem jetzt mit diesen ganzen Spielautomaten-Gimmicks hätte man vielleicht irgendwas machen können. In dem Fall eben da durch Chris Deadliner das Comeback war es halt nicht möglich, da Penelope Ford da in diesem Air-Hockey-Automaten drinnen blieb dann bis zum Schluss. Ja, mal schauen, was dann nächste Woche passiert. Aber das ist ja ziemlich gut, das sagen wir schon zum vierten oder fünften Mal jetzt da. Gespannt auf nächste Woche, so soll es ja sein am Ende einer Ausgabe. Und ich würde sagen, wir kommen nach 45 Minuten jetzt auch zum Fazit, Jan. Letzte Woche eine Achterbahnfahrt, hast du gesagt. Wie war es diese Woche?
Eigentlich sehr viele Höhen, also mehr Höhen als Tiefen, wurde schon was Gutes aufgebaut. Negativ ist halt diese Trio-Konstellation. Jetzt wird es für mich auch nervig. Jetzt merkt man es, es ist sehr Trio-lastig. Jetzt müssen es bald einen neuen Titel einführen. Dann kann ich es verstehen. Wenn nicht, es gibt wenige Tag-Team-Fäden jetzt da, die was Richtung World Title gehen. Man muss schon ein bisschen nachdenken, wer Tag-Team-Champion ist bei AEW. Schwierig, 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 schwierig. Ein bisschen verwirrt. Matchqualität natürlich immer top bei AEW, kann man nichts sagen. Wenige Fuck-Finishes wie bei der WWE. Aber ja, war nicht schlecht. Wie ist dein Fazit?
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Es waren viel mehr Höhen als Tiefen. Das eine oder andere, die eine oder andere Kleinigkeit war zu kritisieren halt, aber das ist halt nichts Schlimmes dann, wenn man die Show als Gesamtes sieht. Ich fühlte mich gut unterhalten eigentlich immer und bin auf nächste Woche gespannt in einigen Punkten. Von dem her, so soll eine Wrestling-Show, eine Weekly sein. Ich bin zufrieden und freue mich dann auch auf nächste Woche. Vor allem, wenn so viel WWE ist, da schadet AEW nicht. Wobei ich glaube, NXT Stand and Deliver, das Takeover, wird da dann von der Matchqualität schon abreißen. Also da werden wir gutes Wrestling sehen. Auch was man noch erwähnen muss, der Mittwochskrieg, der ist vorbei. Das haben wir jetzt komplett unterschlagen. Nach WrestleMania NXT am Dienstag. Da können wir dann auch in der Ringecke drüber sprechen. Aber was ist so deine kurze Meinung dazu? Gut oder hättest du ihn noch länger gehabt, den War?
Für mich hat es nie einen War gegeben, ehrlich gesagt. Und ich finde es ziemlich cool. Wir können jetzt auch am Mittwoch einen Podcast machen. Es überschneidet sich jetzt gar nichts, oder? Und finde ich ziemlich lässig. Und Triple H sagte nur, er will Monday Night Raw Konkurrenz bieten oder so, hat er gesagt. Also da dürfen wir gespannt sein. Es wird ein bisschen spannend.
Ja, vor allem dann auch am Ende profitieren halt die Wrestling-Fans. Ich hoffe, dass NXT dann auch wieder stärker wird. Aber das besprechen wir alles. Ich glaube, 50 Minuten wieder mal eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Review. Jetzt ja auch auf Apple Podcast. Da könnt ihr uns 5 Sterne geben, könnt uns folgen. Auch auf Spotify natürlich. YouTube Daumen hoch. Haut alles raus, was noch geht. Ja, ich glaube, wir machen jetzt den Deckel drauf. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao.
Ja, und ich werde meine Abschiedsworte geben. Ja, nächste Woche vor meiner geplanten über einmonatigen Pause, die ich geben werde, werde ich jeden Wrestling-Podcast dabei sein. Von Monday Night Raw zu NXT Stand and Deliver, Takeover, zu AEW und auch zu WrestleMania beide Nächte, Raw After Mania. Ich werde dabei sein diese 2 Wochen. Wird eine geile Zeit, dann eine kleine Pause und dann bin ich wieder da. Also ich freue mich schon. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, good night, good fight, bye bye.